Ja, liebe Geschwister in Jever und liebe Freunde, damit haben wir alle nicht gerechnet, dass ich 14 Tage später schon wieder hier bin. Aber ich bin gerne bei euch, keine Sorge. Sonst hätte ich ja auch nicht Ja gesagt, weil ich diesen Sonntag nun gerade predigtfrei hatte und gefragt wurde, ob ich hier einspringen kann. Zuerst herzliche Grüße aus Moorhusen. So viel Neues seit vor 14 Tagen gibt es nicht zu berichten. Aber ich muss euch was anderes noch berichten. Ich habe vor 14 Tagen davon gesprochen, dass ich eine junge Frau kennengelernt habe bei dem Seminar in der Kreisvolkshochschule, habe ich gestern wieder getroffen, auf dem Marktplatz in Aurich. Und sie sagt, du, ich muss dir was sagen. Ich wäre fast an ihr vorbeigerannt, erst gesehen, dass sie das ist. Ich habe die Bücher alle verbrannt. Ich habe nicht so schnell gescheitert. Ja, diesen ganzen esoterischen Kram brauche ich nicht mehr. Ich brauche nur noch ein Buch, die Bibel. Schön, wunderschön. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe Gott und Jesus gelobt darüber, und falls es jemand auf sein Herz genommen hat, was ich da erzählt habe, betet weiter für diese Frau und auch für die andere, der ich meine Bibel geschenkt hatte. Die habe ich von berichtet, die vor 17 Jahren ihr Kind abgetrieben hat und damit nicht zurechtkommt und jetzt nach Halt sucht. Ich glaube, dass sie Halt finden wird bei Gott, bei dem heiligen Gott, bei dem liebenden Gott. Und dann sind wir mitten in unserem Thema. Meine zweite Vorbemerkung, macht euch keine Sorgen, ich halte nicht die Predigt von letzten Sonntag, auch wenn es der gleiche Text ist, der letzten Sonntag dran gewesen wäre. Dieser Text ist auch so einer, der mich seit langer Zeit beschäftigt. Und gerade in der letzten Woche in einem längeren Telefonat von 2 Stunden mit Christa Rautenberg. Viele kennen sie. Das ist die Frau, die beim Chor Living Sound of Gospel aus Uganda immer übersetzt. Und wir haben uns sehr lange über die Heiligkeit Gottes unterhalten. Und wer sind wir Menschen eigentlich, dass wir ihm begegnen dürfen, überhaupt ihm begegnen dürfen? Ich möchte aber an einer anderen Stelle erst noch anfangen. Ich kenne viele Menschen, die mir glatt ins Gesicht sagen, wenn ich den einmal treffe, dem werde ich ordentlich meine Meinung sagen. Und wir sind ja alle fromm. Ich unterstelle das jetzt einfach mal. Und würden ja so nie über Gott reden. Ne? Aber wenn es uns richtig an den Kragen geht, dann haben wir schon auch unsere Fragen an Gott, manchmal auch unsere Vorwürfe, und würden ihm auch gerne mal zurechthelfen, damit er eine Meinung kriegt, die zu unserer Situation besser passt. Also ich stelle dir jetzt die Frage und du kannst damit in das Predigtthema direkt einsteigen. Wenn du die Chance hättest, jetzt, genau jetzt, Gott zu begegnen, was würdest du ihm sagen? Worüber würdest du mit ihm sprechen? Wenn du vielleicht unzufrieden bist mit dem, was gerade in deinem Leben passiert, wenn es dir nicht gefällt. Müssen wir eigentlich fatalistisch sein und alles hinnehmen, was Gott tut? Schicksal. Geht nicht anders. Er hat es bestimmt. Was willst du dich rühren? Es ist blinder Gehorsam, wenn jemand sagt, so wie Hiob damals, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, sein Name sei gelobt. Oder ist es Respekt? Eins will ich nicht. Ich will nicht, dass wir diese Fragen unterdrücken und sie beiseite schieben. Ich finde, dass die Bibel voller Zeugnisse von Menschen ist, die es gewagt haben, Gott ihre Not wirklich auch an den Hals zu schreien. Die nicht stumm wurden, sondern es ausgesprochen haben. Wenn man die Psalmen durchliest, dann findet man sehr, sehr viele Klagepsalmen. Klagepsalmen des Einzelnen, gemeinsame Klagepsalmen über Not und Situationen, bis hin zu dem Vorwurf, Gott, warum hörst du nicht? Manche Leute sagen das dann ein bisschen anders und sagen, schläft er? Also lasst uns ruhig weiter auch diese Fragen stellen, aber sie zusammenbringen mit dem Thema des heutigen Textes, Gott ist heilig. Jesaja 6, ab Vers 1. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn, er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 den Leib, 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf: Ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen, und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete: Ich bin bereit. Sende mich. Plötzlich und unerwartet schreibt man sonst manchmal auf manche Todesanzeige, aber das passt auch hier. Plötzlich und unerwartet begegnet dieser Mann Gott. Ein Mensch begegnet Gott. Kennt ihr diese Werbung im Fernsehen für so eine Kaffeemaschine mit George? In dem Originalfilmchen, das ist ein bisschen länger als der erste, den wir im Fernsehen meistens sehen, und da sitzt George nachher im Himmel auf einer weißen Couch mit Gott zusammen und sie trinken natürlich Kaffee, versteht sich, ist ja Kaffeewerbung, ne? Gemütlich auf dem Sofa, plaudernd über den Himmel. Ich gedacht, ich habe mir den extra nochmal im Internet angeguckt, diesen Film. Ich habe gedacht, ihr habt nicht gelesen. Ihr solltet mal lesen. Eine Kaffeemaschine als Eintritt in den Himmel reicht nicht aus. Denn Gott ist heilig. Jesajas Begegnung mit Gott gipfelt in einem Aufschrei der Totenklage. Die Lutherbibel übersetzt das mit: Wehe mir, ich vergehe. Wehe mir ist das, was angestimmt wird, wenn einer gestorben ist. Wehe mir, ich verdorre, ich vertrockne. Ich, sagen wir es in unserer Sprache, ich krepiere, ich gehe ein. Ich kann nicht mehr, ich halte es nicht aus. Wehe mir, ich vergehe. Ob Jesaja sich seine Begegnung mit Gott so vorgestellt hat, ob er sich überhaupt gewünscht hat, Gott zu begegnen, das weiß ich nicht. Und das gibt der Text und auch die Umgebung so nicht her. Ob Jesaja ein frommer Mensch war, ob der, so wie wir, jeden Tag in der Bibel gelesen hat und jeden Tag seine Gebetszeit eingehalten hat und Sehnsucht hatte, Gott zu begegnen, ich weiß es nicht. Übrigens, das regelmäßig zu tun, ist sicher eine gute Art und Weise, die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Gott sagt: Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Gott lässt sich aber auch finden von Menschen, die ihn nicht suchen. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sprach ich: Hier bin ich. Hier bin ich. Steht auch im Jesaja-Buch in Kapitel 65. Gott will, dass wir ihn finden. Halten wir den Gedanken fest. Als erstes, Gott will, dass wir Menschen ihn finden, weil er weiß, dass das Beste für uns ist, was uns überhaupt passieren kann, zu Lebzeiten. Nicht erst dann, wenn wir vor seinem Gericht stehen, Gott will Gutes für uns. Er will uns nicht verurteilen müssen. Er will nicht, um in dem Bild dieser Erzählung zu bleiben, dass das Feuer des gerechten, heiligen Gottes uns verzehrt, sondern unsere Sünde verzehrt. Er ist davon überzeugt, dass es gut ist, wenn wir unvollkommene Menschen zu ihm, dem vollkommenen Gott, kommen. Denn er ist der Maßstab für die ganze Welt. Er ist der Maßstab für dein persönliches Leben. Er hat dich geschaffen. Er hat das Sagen. Er ist ohne Grenze, er ist ohne Anfang, ohne Ende, er ist immer. Da gibt es noch einige weitere Berichte in der Bibel, wo Menschen Gott begegnen. Und immer habe ich den Eindruck, denen verschlägt die Sprache. Und mir hat es auch lange Zeit die Sprache verschlagen. Und ich habe mich gefragt, ob ich wirklich darüber predigen oder darüber schweigen soll. Aber das geht ja nicht. Ich kann ja nicht hier vorne stehen und schweigen. Es ist irgendwie angemessen und doch nicht richtig. Ich möchte euch ja mit hineinnehmen in diese Gedanken. Auch bei Jesajas Bericht habe ich den Eindruck, der weiß nicht wirklich, was er sagen soll. Wie soll ich das beschreiben, was ich da erlebe? Versuchen wir es uns ein wenig vorzustellen. Jesaja sagt, er sieht den Herrn auf einem Thron und sein Saum, also der Saum des Mantels, füllt den Tempel. Der Tempel, ich weiß es nicht, also der salomonische Tempel hatte einen Innenraum von 31 mal 10 Meter über den Daumen und eine Höhe innen drin von 15 Meter. Und der Saum des Mantels Gottes füllt diesen Raum von 31 mal 10 Meter. Ich stelle mir vor, ich schaue jetzt so an ihm hoch und ich kann gar nicht so weit hoch schauen. Und Seraphim sind da, mächtige Engel, übersetzt die Gute Nachricht Bibel. Seraphen, feurige Gestalten mit 6 Flügeln, stehen über Gott und rufen einander mit lauter Stimme zu, so laut, dass alles bebt: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Welt ist voll seiner Ehre. Jetzt fängt ja wieder Fußball an, und wer schon mal auf einer Tribüne gesessen hat, wo gemeinsam gestampft und gebrüllt wurde, der kann vielleicht eine Idee davon empfinden, wie es ist, wenn die ganze Erde bebt von diesem Engelgesang. Und ganz plötzlich ist Jesaja mittendrin in diesem Geschehen und erlebt unerwartet Gottes Gegenwart. Ihm ist nach Jubel nicht mehr zumute. Im Gegenteil, ihn erfasst panische Angst, wirkt ihm die Kehle zu, lässt ihn in Todesangst erzittern. Denn in der Begegnung mit dem lebendigen Gott erkennt Jesaja, was für ein Typ er ist. Sieh dir mal diese Seraphen an, die über Gott fliegen. Obwohl sie in ständiger Flugbereitschaft für Gott sind, halten sie 2 Flügel vor ihr Gesicht, 2 Flügel vor ihre Füße. Jesaja begreift, die ständig in Gottes Gegenwart verweilen, fühlen sich nicht würdig, Gott anzuschauen. Sie sind auch nicht würdig, von Gott angesehen zu werden. Obwohl sie nie etwas anderes getan haben, als zum Hofstaat Gottes zu gehören, sind sie nicht würdig, aber wer bin ich? Die haben doch immer nur Gottes Weisung ausgeführt. Und wer bin ich? Jesaja sieht Gott und erkennt sich selbst. Ich bin einer, aus dessen Mund viel Böses gekommen ist. Und Jesus sagt zu Recht, was aus dem Mund kommt, das kommt aus dem Herzen. Meine Lippen, mein Mund, das ist nicht in Ordnung. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich gehöre zu einem Volk, dessen Mundwerk es ständig schuldig spricht. Selbsterkenntnis. Jesaja denkt das aber nicht nur, sondern er spricht es aus. Und das scheint mir sehr wichtig in diesem Text auch zu sein, dass Jesaja es ausspricht. das, was er empfindet, was er fühlt, wie er sich selbst begreift. Ich kann nicht anders, als meine Untauglichkeit vor Gott zu benennen. Seine Selbsterkenntnis wird zu einem Schuldbekenntnis. Ich habe den Tod verdient. Er weiß es selbst. Er begegnet Gott und weiß, ich habe den Tod verdient. Da braucht es keinen Richter mehr. Er spricht sich selbst das Urteil. Ich habe nichts, woran ich mich jetzt festhalten könnte. Ich habe nichts, was ich vor Gott hinstellen könnte, mit dem ich irgendwie eine positive Reaktion bei ihm hervorrufen könnte. Was für ein Kontrast zwischen dem, wie Jesaja seine Gottesbegegnung erlebt und dem, wie auch wir Christen oft von Gott reden. Ich zitiere noch einmal diesen kleinen Werbespot, als ob es unser Kumpel wäre, mit dem wir über dies und jenes und über alles unsere Plaudereien haben, ohne zu bedenken, mit wem wir da eigentlich sprechen. Selbstüberschätzung zerfällt binnen Augenblicken wie ein Kartenhaus, wenn Menschen wie Jesaja, wie du und ich dem lebendigen Gott in die Augen sehen müssen. Wenn der Schöpfer der Welt vor uns steht, dann weicht der menschliche Hochmut einer unglaublich tiefen Todesangst, geboren aus der Erkenntnis meiner Sünde. Ich finde es überaus spannend, dass Gott jetzt hier gar nichts tut, sondern dass einer der Engel kommt. Dass er ein Stück Kohle mit einer Zange vom Altar nimmt, und Jesaja damit berührt und ihm zuspricht: Dir ist deine Schuld vergeben. Deine Sünde ist gesühnt, hört er diesen Seraphen sprechen. Und etwa 750 Jahre später stirbt Jesus auf dem Altar Gottes. Und einer sagt zu uns, diesmal Gott selbst: Deine Schuld ist gesühnt. Du brauchst sie nur noch vor mir zu bekennen. Und ich spreche dir die Vergebung zu. Für Jesaja ist es ein Riesenproblem. Und ich möchte es doch so sagen, Gott löst es fast nebenbei. Ein bisschen erstaunlich, nicht? Dass Gott so schnell einen Weg findet, um auch noch einmal auf Jesus zu weisen, der ihm bitter weh tut, und doch findet er sofort einen Weg, um dir zu helfen, sobald du deine Schuld, deine Sünde erkennst und sie vor ihm bekennst, steht er schon da, bereit, um dir zu sagen: Dir wird vergeben. Manchmal wartet Gott geradezu darauf, dass wir verstehen, wie sehr wir Vergebung brauchen, und dann kann er alles in einem Augenblick lösen und zu seinem Thema kommen. Denn der heilige Gott hat noch ein ganz anderes Thema. Da redet Gott plötzlich mit dem Jesaja über sein Thema. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Das ist Gottes Thema. Der heilige Gott begnügt sich nicht mit seiner Heiligkeit, sondern er macht sich Sorgen um die heillose und heiliglose Welt. Er sieht ein Volk, das Gott nicht mehr kennt, sich nicht an Gottes guter Weisung ausrichtet. Er sucht Boten, die er hinschicken kann, um mit ihnen zu sprechen, um Korrektur, um Hilfe anzubieten, um zu drohen und zu trösten. Gott ist in Sorge um die Menschen, die sich nicht für ihn interessieren. Menschen, wir sind umgeben von solchen Menschen, die die Bibel kennen, aber sie interessiert nicht, was darin steht. Frag doch mal deine Nachbarn, wo er seine Konfirmationsbibel hat. Er hat eine, mit Sicherheit. Aber wahrscheinlich muss er überlegen, wo sie steht. Weil er weiß es, wo sie im Regal steht, neben diesen anderen Weltliteraturstücken, die er möglicherweise sammelt. Sie rennen in ihr Unheil, in der Jetztzeit und in der zukünftigen Zeit, obwohl Gott doch Hilfe anbietet. Leute, lasst uns nicht einkalkulieren, dass Gott immer gnädig und barmherzig ist und man ja dann so 3 Minuten vor dem Tod noch die Chance hat zu sagen, ey Gott, das tat mir alles echt leid. Ich weiß ja gar nicht, ob ich die 3 Minuten noch habe. Und lasst uns nicht einkalkulieren, dass Gott immer und ewig der barmherzige Gott ist und wir dann eben vor seinem Thron stehen und er dann immer noch der barmherzige Gott ist. Möglicherweise ist er dann doch der Richter, so wie Jesus es bezeugt. Ich glaube, auch wir Christen spielen manchmal mit der Heiligkeit Gottes. Und darüber macht Gott sich Sorgen. Das ist sein Thema jetzt. Er mag es nicht mit ansehen, wenn wir leben, als wüssten wir es nicht besser. Wenn wir reden, als wüssten wir es nicht besser. Wenn wir handeln, als wüssten wir es nicht besser. Und Paulus warnt uns im Epheserbrief Kapitel 4, betrübt nicht den Heiligen Geist, damit er sich nicht von euch zurückzieht. Dann ist er nicht mehr bei euch, dieser Geist der Wahrheit, der euch lehrt, der euch leitet. Dann stolpert ihr selbst vor euch hin. Wollt ihr das wirklich riskieren? Gott macht sich Sorgen um die Menschen und möchte in menschlicher Weise mit ihnen über ihr Sein und ihr Leben reden. Und da hinein nimmt Gott jetzt den Jesaja. Gott nimmt seine Leute mit hinein in seine Gedanken. Auch uns, die wir durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott gehören, uns nimmt Gott mit hinein in seine Gedanken, in seine Fragen, in seine, ja, ich lasse es ruhig so sagen, in seine Probleme mit dieser Welt, in seine Sicht der Dinge und öffnet uns die Augen, damit wir verstehen, wo die Schwierigkeiten sind. Und er sucht Menschen, die sich von ihm senden lassen. Jesaja antwortet nur noch ganz schlicht, hier bin ich, sende mich. Was bleibt mir denn anderes übrig, wenn ich dem heiligen Gott begegnet bin, als allein dies zu bekennen, Gott, du hast recht. Und mein Leben gehört dir. Vom Fußnagel bis zur Haarspitze und umgekehrt von der Haarspitze bis zum Fußnagel. Hier bin ich, Gott. Wenn du willst, sende mich. Gott will. Spielen wir nicht mit diesen Worten. Mir fiel das immer wieder ein. Jesus fordert seine Jünger auf, betet, bittet den Herrn der Ernte, dass er Mitarbeiter sendet in seine Ernte. Aber wer so betet, der läuft Gefahr, dass das passiert, was dann gleich danach kommt. Jesus sendet seine Jünger 2 und 2 und sagt zu ihnen, geht hin. Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel und sprecht, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Hier bin ich. Wenn du willst, Gott, dann gehe ich. Was sollte ich denn anderes antworten, als dich als den heiligen Gott anerkennen und mein ganzes Leben dir in den Dienst stellen? Wenn wir doch nicht beten, dein Wille geschehe, sondern wenn wir mitwirken, wenn wir die Ersten sind, die das tun, dass Gottes Wille geschieht. Jesaja darf Gottes Bote sein. Er, der eben noch an seiner Schuld verzweifelt ist, der sich nicht unter die Augen Gottes traute, bekommt jetzt gesagt, sei du mein Bote. Sei du mein Gesandter. Sei du mein Sprecher. Sei du mein Handelnder. Gehen wir noch einmal durch diesen Text hindurch. Gott ist heilig. Und ich bleibe dabei. Es gibt für mich keine sachgemäße Art und Weise, das auszusprechen. Paulus sagt, eines Tages werde ich ihn erkennen, wie er mich erkannt hat. Dann, wenn das Vollkommene kommt, wenn das Himmelreich da ist, werde ich ihn erkennen, wie er mich erkannt hat. Ich bin mir sicher, wir brauchen eine andere Sprache, um dann zu beschreiben, wie Gott ist, weil unsere Sprache es nicht fassen kann. Und ich bin Gott dankbar, dass ich manches Mal erlebe, wie das passiert, was Paulus nennt, das Seufzen des Geistes. Wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten sollen, dann vertritt uns der Heilige Geist mit unaussprechlichem Seufzen. Denn er weiß sehr wohl, was Gott gefällt. Und dann kann es sein, dass du es so formulierst, der Geist betet in mir, in meinem Herzen, in meinem Verstand, in meinen Worten. Er ist es, der mich lehrt zu beten, wie es Gott gefällt. Und dann dieses. Wenn du verstehst, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist, dann reicht es nicht aus. Dann sprich es aus. Vor Gott. Vor dem heiligen Gott. Sprich es aus. Sein Anliegen ist nicht, dich zu verurteilen, sondern dir zu vergeben. Darauf kannst du getrost und sicher sein. Jesus ist deswegen gestorben, damit dir vergeben ist. Gott ist so anders. Jesus ist so anders. Alles, was wir über ihn denken, das können wir nur in menschlichen Dimensionen denken. Ich verstehe sie sehr gut, diese sogenannte Phase der dialektischen Theologie um Karl Barth, die immer gesagt haben, Gott ist so, aber auch so. Er ist offenbar, aber auch verborgen. Er ist heilig, er kommt uns ganz menschlich entgegen. Aber wie sollten wir es denn fassen? Als allein so, dass Gott uns auf menschliche Weise entgegenkommt und doch der heilige Gott ist. Und dann noch einen Gedanken. Warum Jesaja so antwortet, das habe ich versucht zu erläutern. Ich möchte noch erläutern, warum ich in heutiger Sprache so antworte. Hier bin ich, Gott, sende mich. Denn ich sehne mich danach, dass das, was Jesus für mich getan hat, als er starb an diesem Kreuz, dass das Sinn bekommt. Ich sehne mich danach, dass dann, wenn ich vor Gott stehe, nicht so viel Holz und Stroh verbrennen muss, sondern Gold, Silber und Edelsteine dort sind. Nicht um meinetwillen. Ja, vielleicht klingt es ein wenig egoistisch. Ich möchte gerne, dass Gott was an mir hat, was wertvoll ist. Aber ich möchte es, damit das, was er getan hat, wirklich auch bei mir zum Zuge kommt. Das, was er angefangen hat, auch bewirkt wird. Ja, sagt das der Bruder Paulus, wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Er schreibt da an eine Gemeinde, nicht an die bösen Menschen in der Welt. Und es wird sich zeigen, wie wir gelebt haben. Und ich möchte, dass da nicht so viel ist, was Gott dann nochmal wegnehmen muss, wo Jesus doch schon für mich gestorben ist und wo ich es doch schon verstanden habe, dann soll das lieber gleich jetzt wegnehmen. Versuchen wir, diesen Gedanken zu denken und zu lieben, dass der Sieg Jesu gepriesen wird, dass die Heiligkeit Gottes gefeiert wird, dass die Heiligkeit Gottes mir immer neu vor Augen führt, wie barmherzig dieser heilige Gott ist, der ich bin. Dass ich bin, wer ich bin, dass ich Gottes Kind bin, verdanke ich seiner Heiligkeit, die die Sünde verbrennt. Und ich möchte, dass mein Leben dazu beiträgt, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. Und ich möchte, dass der Vater im Himmel das durch mich macht, so wie er es für richtig hält. Ich möchte, dass er mich nicht mehr so oft überzeugen, überwinden muss, bevor ich Ja sage, sondern dass meine Zustimmung schon vorher einsetzt, weil ich weiß, dass er, der heilige Gott, das Maß aller Dinge ist. so soll es sein. Amen. Ja, so soll es sein. Es gibt ein neueres geistliches Lied, das heißt auch Stille vor Gott, und ist doch laut, nicht? Das singt man ja, das Lied. Wir stehen immer wieder vor dieser Schwierigkeit. Aber wir wagen es jetzt, einige Zeit stille zu sein vor Gott. Ich werde diesen Text noch einmal lesen, in diese Stille hinein. Mehr lasst uns nicht sprechen. Wenn ihr beten wollt, tut es bitte leise. Tut es für euch, in eurem Herzen, in eurem Gespräch mit dem Heiligen Gott. Stille vor Gott. Stille vor dem Heiligen Gott. Stille vor dem heiligen, sich erbarmenden Gott. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 den Leib, 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels, das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf: Ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen. Ich lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete: Ich bin bereit. Sende mich. Und wenn ich einen Augenblick dachte, ich hätte dich verstanden, Herr, dann lehrst du mich zugleich, dass du ganz anders bist, dass du noch größer bist, noch vollkommener, noch heiliger, dass du ewig bist und dass es nicht reicht, was ich denken kann, um auch nur ein wenig von dir zu erfassen. Und doch machst du dich auf den Weg zu mir, zu uns. Und doch machst du dir die Mühe mit mir, mit uns, mit jedem. Und doch ist es dir nicht gleichgültig, was aus uns wird, was mit uns ist, wie es mit uns geht. Wir sind Menschen, Herr. Wir sind Erlöste, Herr. Du hast deinen Sohn dafür gegeben, dass wir Erlöste sein können. Und doch ist da so viel an uns, das verbrennen muss, wenn wir dir begegnen. Das keinen Bestand haben kann, weil es deinem Wesen nicht entspricht. O Herr, du siehst mich, du siehst uns und du redest mit uns. Und dafür danken wir dir. Danke dafür, dass du jeden ganz persönlich kennst und liebst. Und danke, dass du uns weiterführst in die Gemeinschaft mit dir immer mehr hinein, in die Vertrautheit mit deiner Heiligkeit und in die Ehrfurcht vor deiner Heiligkeit immer mehr hinein. Ich will leben mit dir. Was könnte es Besseres geben, als dass du durch deinen Geist an uns wirkst und uns dir ähnlicher machst, dir zur Ehre und deiner Schöpfung und deinen geliebten Menschen zur Hilfe. Gott, sende mich. Amen.